Athlet, ganz kurz, dieser Podcast bleibt zu 100% werbefrei und somit stets authentisch und die einzige Bitte, die ich je haben kann, ist es, dass du diesen Podcast bewertest und teilst, damit wir noch mehr Menschen erreichen und so die Fitnessindustrie von innen heraus revolutionieren können. Die Bewertung dauert keine 10 Sekunden und verbrennt garantiert nicht mehr als 5 Kalorien, aber das würde mir die Welt bedeuten und viel wichtiger, ebenso das Leben von jemand anderem verändern. Ich danke dir und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was passiert ist, dass in 2024 Fettburner wieder salonfähig geworden sind.
Willkommen zum No Bullshit Body, bei dem wir über die bewiesenen Strategien zur Traumfigur sprechen, neueste Studien analysieren und über das notwendige Mindset philosophieren, damit du leichter Fett verlierst, besser Muskulatur aufbaust und ultimativ mehr Spaß auf deiner Fitnessreise hast. Vor über 10 Jahren habe ich mir immer eine nahbare und authentische Quelle gewünscht, frei von Bro-Science, Mythen, Photoshop oder Anabolika. Und dieser Podcast ist mein Versuch, dir all das zu ermöglichen, was ich mir selbst jahrelang so sehr gewünscht habe. Viel Spaß beim Hören und noch mehr Erfolg bei der Umsetzung.
Kann es sein, dass der eigene Stoffwechsel so sehr im Keller ist, dass ein weiteres Abnehmen schlichtweg unmöglich ist? Dass man sich kaputt diätet hat, dass man sich in einer Art Hungerstoffwechsel befindet und dass, egal wie niedrig man mit den Kalorien geht, man sich einfach nicht mehr in einem Kaloriendefizit befinden kann und der Körper nie und nimmer mehr das hartnäckige Fett aufgeben wird? Diese Frage möchten wir in dieser Podcast-Episode klären und ich kann es dir schon jetzt sagen, nein, das ist mehr Mythos als alles andere. Es ist ein sehr hartnäckiger Mythos, weshalb ich in dieser Podcast-Episode tiefer in diese Thematik einsteigen möchte. Und ich möchte nicht nur diese Frage beantworten für diese Podcast-Episode, ich möchte dir auch, im Internet nennt man das, eine Tier-Liste mit an die Hand geben. Also eine Liste an Punkten, an Effektivität, wie du tatsächlich langfristig deinen eigenen Stoffwechsel erhöhen, sprich den eigenen Kalorienverbrauch gezielt erhöhen wirst, damit es auch dir in Zukunft leichter fallen wird, schlank zu sein und du plötzlich der Meinung bist, ey, ich hätte eventuell früher mal einen langsameren Stoffwechsel gehabt oder mein Stoffwechsel wäre vielleicht eingeschlafen. Heute besitze ich einen schnellen Stoffwechsel und genau das ist das Ziel dieser Podcast-Episode. Fangen wir ganz kurz von oben an, denn Stoffwechsel ist ein Begriff, der im Internet, besonders im Fitness-Genre, ja überall kursiert und sehr viele Leute schmeißen mit diesem Begriff um sich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was heißt denn jetzt Stoffwechsel aber überhaupt erst? Als Stoffwechsel bezeichnet man die Gesamtheit aller Reaktionen, die im Körper in jeder Zelle stattfinden, um ihn mit Energie für die lebensnotwendigen Prozesse sowie zur Herstellung von neuem organischem Material zu versorgen. Die Einheit für diese Energie in unserem Körper sind Kalorien, ja? Die bösen oder die lieben Kalorien, je nachdem, wo du dich gerade befindest auf deiner Fitnessreise. Deshalb wird der Stoffwechsel im allgemeinen Sprachgebrauch auch mit dem Grund- oder Gesamtumsatz an Kalorien gleichgesetzt. Hinsichtlich des Kalorienverbrauches gibt es diverse Komponenten und es gibt nicht nur den einen Stoffwechsel, es gibt nicht nur die eine Komponente des Kalorienverbrauches, es gibt wahnsinnig viele kleine in sich verschachtelte Komponenten, die grundsätzlich am Ende des Tages den eigenen Kalorienverbrauch ausmachen werden. Bei einer durchschnittlichen Person trägt der Grundumsatz bis zu 70% des gesamten Kalorienverbrauches bei. Der Rest entfällt auf den Thermic Effect of Food sowie die körperliche Aktivität. Bewusste wie unbewusste Aktivitäten. Jede dieser Komponenten ist dabei individuell. In einer groß angelegten Datenbank findet man für eine 80 Kilo schwere Person gemessene Grundumsätze zwischen 1400 bis 5700 Kalorien. Das ist eine wahnsinnig große, breite Spannweite. Das habe ich in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Episode dir diese Tipps mit an die Hand geben möchte, wie du von eventuell einer Person, die sehr wenig Kalorien verbraucht, hin zu einer Person werden kannst, die sehr viele Kalorien verbraucht. Das heißt, dass wir auf einmal unseren langsamen Stoffwechsel in einen sehr schnellen Stoffwechsel verwandeln. Vielleicht nur einige ganz kurze Unterpunkte, wie sich diese Komponenten zusammensetzen. Wir haben hier die Atmung, wir haben den Verdauungstrakt, wir haben unsere Skelettmuskulatur, wir haben die Leber, wir haben das Gehirn, die Nieren, das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, die nicht sportlichen Aktivitäten, den Thermic Effect of Food und ganz oben an der Spitze, das ist tatsächlich mit das Kleinste, ist das bewusste Training bzw. die bewusste Aktivität. Alles hin bis zum Immunsystem zählt man zu unserem Grundumsatz. Also Atmung, Verdauungstrakt, Skelettmuskulatur, Leber, Gehirn, Nieren, Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Und diese Komponenten machen in der Regel mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel man Sport macht, ob man Leistungssportler macht, ob man sehr wenig Sport macht, dann wird der prozentuale Anteil eher höher sein. Dennoch, Das macht in der Regel, durchschnittlich gesehen, 70% des Kalorienverbrauches aus. Was super spannend für uns zu sehen ist, denn auch hier finden wir schon mal wieder das Indiz, dass eben Sport alleine in der Regel das Ruder nicht rumreißen kann, sondern dass wir eher unsere anderen Aktivitäten sowie vor allem unsere Ernährung meistern müssen, wenn wir langfristig schlank oder in Anführungsstrichen einen schnellen Stoffwechsel haben möchten. Dennoch möchte ich jetzt einsteigen in dieser ersten Hälfte nach dem Kontext-Intro, ob man denn wirklich einen kaputten Stoffwechsel haben kann. Und hier gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Manu Henselmans unter dem Namen Metabolic Damage. Do negative metabolic adaptations during underfeeding persist after refeeding in non-obese populations. Hier wurden unter anderem der Forscher gewisse Gruppierungen und Menschengruppen analysiert in unserer Historie. Ganz an erster Front steht hier das Minnesota Starvation Experiment. Das ist ein sehr extremes Experiment gewesen, bei dem man eine gewisse Anzahl an Männern, ich glaube für, ich weiß es gar nicht, 25 Wochen auf eine Halbnahrungsdiät gesetzt hat. Also in ein riesengroßes Kaloriendefizit wurden diese Männer versetzt und am Ende hatten alle Probanden, in Anführungsstrichen, die wurden nicht gezwungen dazu, aber es ist eine sehr, sehr schlimme Studie gewesen, welche uns heute allerdings schöne Aufschlüsse auf unseren eigenen Stoffwechsel ermöglicht. Also Hut ab an die Männer von damals. Diese endeten nämlich damals mit einem Körperfettanteil von ungefähr 5-6% und Berichten zufolge sind sie manchmal sogar aus dem Experiment ausgebrochen und haben angefangen aus Mülleimern zu essen, weil sie so unterernährt waren und weil sie so verhungert sind, weil sie so sehr viel Hunger hatten. Untersucht wurden Bodybuilder, wie ich in Anführungsstrichen, in der Wettkampfdiät unterernährte Menschen und vieles mehr. Dabei fand man zwei im Grunde wirklich spannende Dinge heraus. Die Veränderung, die bei den Menschen stattfanden, vor allem in dem Kalorienverbrauch, also hinsichtlich der Stoffwechselaktivitäten, entsprachen genau den Erwartungen der eigenen Körperkomposition und der dementsprechenden Kalorienaufnahme. Was komplett richtig ist, ist, dass sich der Kalorienverbrauch verringert. Das nennt man aber den adaptiven Stoffwechsel. Und hier, das ist jetzt eine Haarspalterei, wäre jetzt zu übertrieben, aber in diese Richtung geht es. Auf der einen Seite, ja, unser Stoffwechsel wird sich verringern. Der Kalorienverbrauch wird sich verringern, wenn wir zum Beispiel einen sehr geringen Körperfettanteil haben, wenn wir sehr wenig Nahrung essen. Das liegt aber nicht in diesem magischen Konstrukt, wo ja viele Menschen denken, mit mir stimmt etwas nicht, in mir ist etwas kaputt. Stoffwechsel ist ein ganz schwieriger Begriff, ein Begriff, mit dem ich mich schwer tue, weil es ja eben nicht diese eine Sache ist, aber so wird das ja häufig verstanden. Ist es ein großes Zahnrad oder ist es ein Gefüge an Zahnrädern, die nicht mehr sauber ineinander greifen und deswegen ist mein Kalorienverbrauch im Eimer. Ich habe dir eben mehrere Punkte aufgelistet. Das ist nicht nur ein Zahnrad, das sind viele kleine Punkte. Dennoch wurde in dieser Studie festgestellt und nach dem Analysieren des Minnesota Starvation Experimentes, Bodybuilding in der Wettkampfdiät, unterernährten Menschen, all diese Gruppierungen, dass sich tatsächlich unser Kalorienverbrauch verringert. Unser, in Anführungsstrichen, Stoffwechsel verlangsamt sich also, desto geringer der Körperfettanteil ist und umso weniger Kalorien wir tatsächlich konsumieren. Das liegt aber innerhalb der eigenen Erwartungen in Bezug auf die Körperkomposition und der dementsprechenden Kalorienaufnahme. Als erstes, wir werden leichter und wir wissen, wenn wir leichter werden, verringert sich direkt unser Grundumsatz. Weniger Masse, unabhängig ob Fett oder Muskelmasse, muss mit Energie versorgt werden und wir sind einfach leichter. Also unsere Skelettmuskulatur muss weniger Arbeit erbringen, leisten, um uns von A nach B zu tragen. Klar, dass sich hier unser Kalorienverbrauch verringern wird. Einfach, da wir leichter sind und auf der anderen Seite weniger Gewebe mit Energie versorgt werden muss. Nächster Punkt, unser Bewegungsdrang wird sich radikal verringern. Das ist quasi hier das Zurückschrauben eines der größten Hebel und einer der größten Schutzmechanismen, die unser Körper hat. Der Zurückgang unserer nicht sportlichen bzw. nicht trainingsbezogenen Aktivitäten, der NEAT-Faktor, Non-Exercise Activity Thermogenesis, all der Kalorienverbrauch, der mit dem Thema Sport oder bewusstem Sport nichts zu tun hat. Wir werden faul, wir werden lethargisch, wir bewegen uns weniger. Und genau das wurde unter anderem auch ganz klar in dem Minnesota Starvation Experiment festgestellt. Ja, der Kalorienverbrauch ist zurückgegangen, aber das liegt nicht daran, dass der Stoffwechsel kaputt gewesen ist oder dass diese Männer sich den Stoffwechsel kaputt diätet hätten. Sie sind viel leichter geworden, das heißt, der Grundumsatz hat sich verringert und zweitens, sie haben aufgehört, sich zu bewegen. weil der Körper versuchen wollte, natürlich die Energiereserven beieinander zu halten. Auf der anderen Seite, und das wissen wir sowohl aus der Praxis als auch aus dieser schönen Studie, steigert sich unser Appetit. Unsere Hungerhormone geraten etwas in Disbalance und desto niedriger wir mit den Kalorien gehen, desto niedriger unser Körperfettanteil ist und in Anführungsstrichen desto erfolgreicher unsere Diät bisher verlaufen ist, umso mehr Ghrelin wird unser Körper produzieren. Ghrelin ist das Hungerhormon, quasi das Hormon, das dem Körper signalisiert, ey, es wäre mal wieder an der Zeit, den Kühlschrank aufzusuchen, du solltest ein bisschen was essen. Und je mehr Ghrelin produziert wird, umso mehr Heißhunger bekommen wir vor allem auf kaloriendichte Lebensmittel. Ergibt auch evolutionär betrachtet nur Sinn, denn das sind ja alles Lebensmittel, die uns halt schnell viel mit Kalorien und Energie versorgen. Also vor allem fettige und zuckerhaltige bzw. kohlenhydratreiche Lebensmittel. Beides zusammen, perfekte Kombination, einfach und sehr lecker genießbar. Davon kann man sich bekannterweise ja auch mal sehr schnell überessen. Das alles ist aber normal. Und das steht komplett im Widerspruch zu der Annahme, zu behaupten, mein Stoffwechsel wäre kaputt. Das ist normal, diese adaptiven Anpassungen in unserem, Anführungsstrichen, Stoffwechsel sind normal und dies ist kein Indiz für einen kaputten Stoffwechsel. Das Witzige ist, dass das Ganze umgekehrt passiert bei einem Kalorienüberschuss. Der Körper liebt die Homöostase. Er möchte, dass alles so gleich bleibt, wie es aktuell ist. Und das spielt keine Rolle, ob das gut, gesund, zielführend oder wohlführend ist. Es soll einfach alles so bleiben, wie es aktuell ist. Und er hat gewisse Mechanismen, um ein weiteres Abnehmen zu verhindern. Er hat aber auch Mechanismen, um eine weitere Zunahme zu fördern. Und ich hatte es in einer der vergangenen Podcast-Episoden schon aufgezählt. Ich sage es immer wieder, aber ich habe es jetzt wieder mal festgestellt. Die Transformation ist das Schwierige. Es ist deutlich leichter, einen gewissen niedrigen Körperfettanteil zu halten, wenn man diesen sauber und vor allem langfristig, also wenn man ein langfristiges Fundament aufgebaut hat, aus guten Gewohnheiten, keine radikalen Maßnahmen umgesetzt hat, sondern sich für die Langfristigkeit aufgestellt hat. Sowohl im Sport, aber vor allem natürlich auch in der Ernährung, weil wir hier den größten Hebel haben. Sprich, auf der einen Seite reguliert der adaptive Stoffwechsel den Kalorienverbrauch im Kaloriendefizit nach unten. Im Kalorienüberschuss reguliert der adaptive Stoffwechsel aber den Kalorienverbrauch nach oben, damit ein Zunehmen schwerer wird, aber auch damit ein Abnehmen schwieriger wird. Worüber sich viele Menschen beklagen, wenn sie sagen, hey, ich glaube, mein Stoffwechsel ist kaputt, ich kann nicht Fett verlieren, es klappt einfach nicht, ist, dass sich auf der einen Seite der adaptive Stoffwechsel eventuell nach unten reguliert hat, während auf der anderen Seite unser Appetit nach oben steigt, wir mehr Hunger haben und wir dann dazu neigen, einfach mehr Kalorien zu konsumieren. Hier geht dann das riesengroße Thema eines sauberen Diäten los, eines sauber strukturierten Trainingsprogrammes. Ich möchte jetzt aber fortfahren, nicht und dir nochmal die ganze Fitnesswelt von vorne erklären, sondern ich möchte heute ganz klar beim Thema Stoffwechsel bleiben. Was können wir tun, wenn wir dennoch in der Annahme sind, also wir verstehen, okay, ich habe wahrscheinlich keinen kaputten Stoffwechsel, weil es sowas in der Regel nicht gibt. Dennoch beklage ich mich über einen langsameren Stoffwechsel. Und hier habe ich ja vor allem im Intro gesagt, dass man in Untersuchungen festgestellt hat, dass bei einer 80 Kilo schweren Person in der breiten Masse der Kalorienverbrauch sich unterscheiden kann von täglichen 1400 Kalorien bis an der Spitze 5700 Kalorien. Hier liegen natürlich Welten dazwischen. Welten. Und das eine könnte man, wenn man sich mit diesem Begriff anfreunden kann, könnte man sagen, es wäre ein langsamer Stoffwechsel. 5700 ist ein Stoffwechsel, der rennt, der sprintet, der fliegt über hinweg alles und da kannst du unfassbar viel essen. So viel kann ich nicht essen. Ich habe einen verdammt langsamen Stoffwechsel im Vergleich zu den Menschen, die einen Kalorienverbrauch bei 80 Kilo von 5700 Kalorien haben. Bin ich ein bisschen neidisch, aber man kann ja dafür was tun und genau das besprechen wir jetzt. Ich habe also eine Effektivitätsliste vorbereitet an Maßnahmen, die man machen kann, um den eigenen Stoffwechsel, ja, ich werde jetzt mit dem Begriff weiterarbeiten, aber ich glaube, das haben wir bis zu diesem Punkt geklärt, dass das nicht so ganz, wie soll ich sagen, wissenschaftlich korrekt wäre oder zielführend wäre, dass da ein gewisser Grad an Verwirrung mitschwingt. Aber was kann man jetzt tun, wenn man seinen Stoffwechsel steigern möchte? Also eine Skala der Effektivität. Und wir fangen an beim Schlechtesten. 1 von 5 Sternen, weil man einen Stern verteilen muss in einer solchen Liste. Legale Fettburner. Laut aktuellem Studienreview besitzt die tägliche Einnahme von Grüntee keinen Effekt auf den Kalorienverbrauch. Studien haben beobachtet, dass Koffein zu einer dosisabhängigen Steigerung des Kalorienverbrauches führt. Das ist korrekt. Dieser Effekt ist mit durchschnittlich 7 bis 9 Kalorien pro Stunde bei einer Dosis von 5 Milligramm je Kilogramm fettfreier Körpermasse jedoch absolut bedeutungslos. Koffein funktioniert, darüber brauchen wir nicht sprechen. Die halbe Welt ist süchtig nach Koffein. Ich habe mit meiner Koffeinsucht auch immer wieder zu kämpfen. Ich liebe Koffein, ich liebe Kaffee, ich liebe auch Booster und tue mein Tunlichstes, möglichst wenig davon zu konsumieren. Koffein funktioniert, steigert die kognitive Leistungsfähigkeit, korreliert sogar mit einer höheren Lebenserwartung, führt zu mehr Performance im Training, all diese ganzen Geschichten. Ist es ein guter Fatburner? Nein. Und wir reden hier bei einer erhöhten Koffeinaufnahme von 7 bis 9 Kalorien, die pro Stunde mehr verbrannt werden. Das wird häufig verkauft mit Koffeinkapseln, mit Grünteekapseln, all diese ganzen Geschichten. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was passiert ist, dass in 2024 Fatburner wieder salonfähig geworden sind. Fatburner haben einen zweiten großen Hype. Ich habe das Gefühl, jede große Supplementfirma produziert Fatburner. Ich verstehe es nicht, wie sie damit durchkommen. Und der Teufel in mir sagt, Zert, mach auch einfach einen scheiß Fatburner. Alle anderen machen es doch auch. Wir werden es nicht tun. Es ist einfach Blödsinn. Wir brauchen nicht darüber reden, dass dafür stehe ich ein, dass wir eine gute Versorgung an Mineralstoffen benötigen, die einen reibungsfrei funktionierenden Stoffwechsel ermöglichen. Und ich spreche von Zink, ich spreche von Jod und Selen für die Schilddrüsen. Eine gute Mikronährstoffversorgung, damit man quasi sich nicht in einer Mangelernährung befindet, weil das tatsächlich den Kalorienverbrauch senken kann. Das ist aber was anderes. Das heißt, wir bringen den Stoffwechsel auf ein gutes, normales, gesundes Niveau. Damit zu werben, dass Grünteekapseln oder was auch immer enorm viel Fett verbrennen, die Lipolyse steigern oder weiß der Geier was. Und wir reden hier zwischen 7 bis 10 Kalorien pro Stunde. Verstehe ich nicht, empfehle ich nicht, habe ich nie gemacht, ist nicht notwendig. Legale Fatburner kriegen 1 von 5 Sternen. 1 von 5 Sternen bekommt ebenfalls kaltes Wasser und scharfes Essen. Ich weiß noch ganz genau, es ist das Jahr 2014. Ich stehe in meiner Wohnung in Berlin-Marzahn. Was Marzahn? Vor Marzahn, es war nicht vor Marzahn, es war Friedrichsfelde Ost und ich habe mir immer nach dem Training schön den Cayenne-Pfeffer in meine Gemüsepfanne reingehauen, in der Hoffnung, dass doch jetzt bitte dadurch mein Fett schmelzen würde. Kommt dir bekannt vor? Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, scharfe Paprika, all diese ganzen Geschichten auch schon mal probiert? Naja, lass uns drüber sprechen. Eine Kilokalorie ist die Energiemenge, die benötigt wird, um 1 Liter Wasser, um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Um 1 Liter kaltes Wasser von 5 Grad auf Körpertemperatur zu erwärmen, verbraucht unser Körper daher 32 Kalorien. Ja, ist ein Effekt, der ist vorhanden. Aber ich gehe noch weiter. Eine Meta-Analyse aus 9 Studien schlussfolgerte, dass die Aufnahme von zum Beispiel Chili, scharfer Paprika oder eben, wie schon gesagt, Cayennepfeffer den Kalorienverbrauch um ca. 59 Kalorien steigern kann. Allerdings konnte dieser Effekt nur bei Personen mit einem BMI über 25 gezeigt werden. Chili, Cayennepfeffer, ja, nicht nur eine scharfe Gewürzzutat in Gerichten, sondern wir erinnern uns an Punkt Nummer 1, legale Fatburner, auch eine sehr beliebte Zutat, die einige Firmen gerne mit untermischen. Ja, es stimmt, es gibt Studien, die einen gewissen Effekt gezeigt haben. 59 Kalorien ist natürlich lachhaft, vor allem, weil die meisten nicht mal einmal die Dosis beinhalten, die notwendig ist. Das ist unfassbar viel. Und auf der anderen Seite wurde dieser Effekt nur bei Menschen mit einem BMI über 25 gezeigt. Das ist auch nur eine Studie. Grundsätzlich kaltes Wasser zu trinken in der Erhöhung oder in der Hoffnung, so den Stoffwechsel zu erhöhen oder das Essen extra scharf würzen. Auch hier leider immer nur noch 1 Stern von 5. Eine ineffektive Maßnahme. Verschwende damit nicht deine Zeit, nicht dein Geld und sieh lieber zu, dass du dir was Geiles zu essen machst, was vielleicht ein bisschen weniger Kalorien hat und mehr Protein. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Da hast du nämlich tatsächlich deutlich mehr davon. Also kaltes Wasser, scharfes Essen, eher nicht so. Jetzt geht's schon ein bisschen weiter. Hitze und Kälte, immerhin schon auf meiner Skala 2 von 5 Sterne. Denn in einer Studie verbrannten übergewichtige und normalgewichtige Probanden innerhalb von 10 Minuten Sauna, Klammer auf, 90 bis 91 Grad Celsius, aufgrund der gesteigerten Herzrate durchschnittlich 78 Kalorien bzw. 54 Kalorien mehr. Kann man also machen, um etwas Kalorien zu verbrauchen? in die Sauna zu gehen. Eine schwedische Untersuchung ließ Probanden im Winter sich entweder über 6 Wochen jeden Tag mindestens 1 Stunde Kälte aussetzen oder aber die Kälte komplett meiden. Der Grundumsatz stieg hier bei der Kältegruppe um durchschnittlich 74 Kalorien an und sank bei der Vergleichsgruppe im gleichen Zeitraum um 46 Kalorien. Also, was nehmen wir daraus mit? Ja, es hat tatsächlich einen Einfluss. Es verbraucht Kalorien, in der Sauna zu sitzen. Es verbraucht Kalorien, sich 1 Stunde draußen lang im Winter vor die Tür zu stellen und mal ein bisschen draußen zu sein. Das kann man natürlich verbinden mit einer Aktivität, die gleich folgt. Aber ist es effektiv? Nein, nicht wirklich. Passiert was? Ja, definitiv. Und das wurde auch tatsächlich festgestellt. Etwas in die Sauna gehen, verbrennt etwas mehr Kalorien. Draußen sein, wenn es kalt ist, verbrennt auch etwas mehr Kalorien. Solltest du dich dafür abfrieren oder gar das Risiko eingehen, krank zu werden oder unter Kälte zu sein? Nein, weil damit sollte man grundsätzlich nicht spaßen. Und auch wenn es einen gewissen Effekt hat, mehr als teure Fettburner, legale teure Fettburner, ist es immer noch nicht besonders empfehlenswert. Damit sind wir bei dem nächsten Punkt angekommen und immerhin schon 3 von 5 Sterne auf meiner Liste. Das ist bewusste Aktivität. Sport, Krafttraining und auch Cardiotraining zählt auch dazu, grundsätzlich. Bewusste Aktivitäten, die zum Zwecke der Kalorienverbrennung ausgeführt werden, können den Gesamtkalorienverbrauch um mehrere hunderte Kalorien steigern. Studien zeigen allerdings, dass dieser zusätzliche Aktivitätsverbrauch teilweise an anderer Stelle des Stoffwechsels kompensiert wird. Der Grad der Komposition ist von der Energieverfügbarkeit abhängig. Je höher das Kaloriendefizit ist, desto höher der Grad der Kompensation. Das ist eines der bahnbrechendsten Studien in meiner Welt überhaupt gewesen. Diese findest du unter dem Namen Physical Activity and Total Daily Energy Expenditure in Older US Adults Constrained versus Additive Models. Veröffentlicht in Medicine and Science in Sports and Exercise aus dem Jahr 2021. Eines meiner häufigsten Themen und über die wir immer wieder sprechen, vor allem in Bezug auf das Cardio-Training. Nach dem Sport wird ein gewisser Anteil an Kalorien, der verbraucht wurde, auf anderen Komponenten wieder eingespart werden. Vor allem in der Organaktivität, im Immunsystem und bei der Wärmeproduktion. Das heißt, es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass all die Kalorien, die ich im Training verbrauche, ich on top rechnen kann zu meinen normalen verbrauchten Kalorien. Und wir sehen hier in anderen Studien sehr schön, dass dieser Effekt marginal ist, vielleicht zu untertrieben, aber zu glauben, dass man dadurch den Hebel, also den Schalter umlegt hinsichtlich des Fettverbrauches, hinsichtlich des Kalorienverbrauches und hinsichtlich des aktiven Stoffwechsels, ist man halt einfach auf dem Holzweg. Damit heißt es nicht, dass Sport nicht verkehrt ist. Aber wir sollten verstehen, dass man eher Sport macht, um zum Beispiel Muskulatur aufzubauen, um Kraft aufzubauen, um Muskeln zu erhalten, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Klammer auf, hier haben Cardio-Training und Krafttraining die gleichen positiven Effekte. Wir sollten Sport machen, um unsere Knochen zu stärken, um uns emotional auch Stress abzubauen, weil Krafttraining uns Ruhe gibt. Krafttraining macht uns glücklicher. Krafttraining hat gewisse depressive oder senkende Wirkungen auf depressive Verstimmungen. Es heilt nicht Depression, aber es ist antidepressiv, ne? Das gilt nicht zu verwechseln, aber Krafttraining ist antidepressiv. Dafür ist Sport da, dafür ist Krafttraining da. Und wenn man wirklich Spaß und Freude hat, kann man dafür auch Cardiotraining machen. Und sollte aber allen bewusst sein, dass es vor allem, wenn es um den Fettverlust geht, wenn es um den in Anführungsstrichen Stoffwechsel geht, Sport alleine nicht so der Gamechanger sein wird. Es ist deutlich aktiver, als irgendwelchen Cayennepfeffer zu essen, deutlich aktiver, als sich der Kälte auszusetzen oder legale Fettburner einzunehmen. Aber es ist auch noch nicht das höchste Maß der Dinge und auch noch nicht das Effektivste, das wir umsetzen können. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die mir wirklich richtig gut gefallen, wo ich sage, yes, das macht einen schnellen Stoffwechsel aus. 4 Punkte aus 4 aus 5 möglichen Punkten gehen an die unbewusste Aktivität. Also Need, darüber haben wir schon gesprochen. Als Need bezeichnen wir den nicht trainingsbezogenen Energieverbrauch durch Bewegung. Er umfasst alle körperlichen Aktivitäten, die nicht bewusst zum Zwecke des Kalorienverbrauches ausgeübt werden. Studien zeigen, dass dieser Effekt hochgradig individuell ist und von Person zu Person um über 2000 Kalorien schwanken kann, je nachdem, wie viel man sich im Alltag bewegt. Das findest du unter der Studie, kannst du selbst gerne nachlesen. Non-Exercise Activity Thermogenesis in Obese Management aus der Mayo Clinic aus dem Jahr 2015. Was zählt dazu? Treppensteigen, Rasenmähen, Putzen, Körperpflege, Gassi gehen, Gartenarbeit, Liebe machen im Bett, einkaufen gehen, zum Auto laufen, zur Bahn laufen, all diese ganzen Geschichten. Und seit meiner Wettkampfvorbereitung, und deswegen bin ich auch heute immer noch relativ schlank und obwohl ich eine sehr harte, aggressive Diät hinter mir habe, hat mich dennoch der Jojo-Effekt nicht wirklich getroffen, weil ich bewusst dafür sorge, dass meine unterbewussten Aktivitäten hoch bleiben. Jedes Mal, wenn ich ein Telefonat habe, fange ich an, mich im Kreis zu drehen. Jedes Mal, wenn wir Meetings haben im Büro, stehe ich auf und gehe um den Tisch. Ich versuche irgendwie immer meine Schritte voll zu machen. Ich versuche immer irgendwie die Extrameile zu gehen. Immer versuche, mein Schritteziel zu erreichen, zu stehen und jede Gelegenheit zu nutzen, irgendwie auf den Füßen zu sein. Weil ich weiß, jetzt kommt's, dass mir das sonst irgendwann auf die Füße fallen würde. Und es gibt selbst mit einem stressigen Bürojob, mit einem stressigen Arbeitsalltag immer die Chance, irgendwo und irgendwie den Grad an unterbewusster Aktivität zu steigern. Weil wir mehr Zeit im Stehen verbringen, weil wir eine Bahnstation früher aussteigen, weil wir das Auto extra weit wegparken, weil wir zur hintersten Toilette gehen. Also jetzt angenommen, du arbeitest im Büro und es gibt zwei Toiletten oder die eine Toilette ist in einer anderen Etage und du sagst, ich gehe extra auf die andere Toilette. Ich sag mir immer hier, Kleinvieh macht auch Mist. Kennt jeder von uns und es ist tatsächlich so. Es sind diese kleinen vielen Schritte, diese kleinen vielen Maßnahmen, multipliziert aber mehrmals über den Tag hinweg, mehrmals über die Woche, mehrmals im Monat, die hier den Unterschied ausmachen werden. Und deswegen gibt es 4 von 5 möglichen Sternen für die unbewusste Aktivität hinsichtlich eines schnellen Stoffwechsels. Ebenfalls 4 Punkte bekommt der thermische Effekt der Nahrung von mir. Der Thermic Effect of Food, beziehungsweise kurz abgekürzt TEF, beschreibt die Energiemenge, die der Körper benötigt, um die Nahrung zu verdauen und in verfügbare Energie umzuwandeln. Bei einer normalen westlichen Ernährung beträgt dieser Wert zwischen 8-15%. Sprich, unser Körper muss Energie aufwenden, um an die Kalorien aus unserer Ernährung heranzukommen. Nahrungsfette, also Lipide, Kohlenhydrate und Proteine haben hier jeweils einen unterschiedlichen Thermic Effect of Food. Das heißt, es ist unterschiedlich schwer, von dem Körper an diese Kalorien heranzukommen. Im Durchschnitt in einer westlichen Ernährung beträgt dieser Wert, also der Kalorienaufwand, der dafür betrieben werden muss, zwischen 8-15% der konsumierten Kalorienmenge. Proteine jedoch besitzen den größten Effekt, also den größten Thermic Effect of Food mit 25-30%. Studien haben außerdem einen erhöhten Thermic Effect of Food durch den Konsum von geringer verarbeiteten Lebensmitteln herausgefunden. Sprich, ein gering verarbeitete, proteinreiche Ernährung kann somit den Kalorienverbrauch deutlich steigern. Daher kommt auch immer wieder mein Mantra, wir wollen natürlich eine erhöhte Proteinzufuhr haben, aus ganz vielen anderen Gründen auch, aber auch dafür sorgen, dass 80% unserer Kalorien aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln stammen. Hier schlagen wir also 2 Fliegen mit einer Klappe, oder mehr sogar, viel mehr. Wir haben mehr Mikronährstoffe, ne, auch gut für den Stoffwechsel. Wir sind mehr gesättigt, wir haben einen höheren Thermic Effect of Food und gleichzeitig eine bessere Diätadhärenz. Auf der anderen Seite werden wir uns aber dennoch 20% der Kalorien offen lassen für Junkfood, für in Anführungsstrichen leere Kalorien, um nicht einfach nur komplett übertriebenes Clean Eating zu betreiben, sondern auch einen hohen Grad an Flexibilität in unserer Ernährung zu ermöglichen. Dennoch sehen wir hier ganz klar, der Thermic Effect of Food ist einer der größten Hebel in der Ernährung, die wir haben, um einen in Anführungsstrichen schnellen Stoffwechsel zu garantieren. Und die 2 größten Hebel sind hier vor allem den Proteingehalt nach oben zu schrauben und darauf zu achten, tendenziell eher gering verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Und der letzte Punkt für diese Podcast-Episode, 5 von 5 Sterne, geht an meinen Liebling, the one and only, den Muskelaufbau. Damit meine ich nicht das Muskelaufbautraining, sondern dass wir in der Lage gewesen sind, Muskulatur tatsächlich aufzubauen. Jedes Kilogramm Muskelmasse verbrennt bereits in absoluter Ruhe 13 Kalorien pro Tag. Ein aktiver Lebensstil kann diesen Wert durch Bewegung sogar verdoppeln. Hinzu kommt, dass für den Aufbau von 1 Kilogramm Muskelmasse Studien zufolge weitere 6.900 Kalorien benötigt werden. Damit besitzt Muskelaufbau das mit Abstand größte Potenzial, den Kalorienverbrauch langfristig und nachhaltig zu steigern. Ich bin der festen Überzeugung, wir hier im Westen, wir sind nicht überfressen, wir sind nicht zu fett, wir sind zu unmuskulös. Und wenn wir mehr Muskelmasse hätten, würden wir deutlich leichter, schlanker sein, würden wir deutlich gesünder leben. Und es sollte, besonders wenn du Gewichtsprobleme hast, wenn du langfristig schlank sein und bleiben möchtest, sollte es dein Bestreben sein, möglichst viel natürliche Muskelmasse aufzubauen. Besonders in Kombination mit einem höheren Grad an unterbewusster Bewegung, einer bewussten Ernährung aus einem hohen Proteinanteil beziehungsweise dass der größte prozentuale Anteil der Kalorien aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln stammt, in Kombination mit einem erhöhten Grad an Muskelmasse, katapultiert dich quasi in diese Zone aus den Menschen, die plötzlich eine herausragende Genetik und einen schnellen Stoffwechsel besitzen. Das alles hast du aber tatsächlich selbst in der Hand und du kannst Maßnahmen einleiten für all diese Dinge. Und plötzlich bist du einer der, die um ihren Stoffwechsel beneidet werden, während du schon längst darüber müde lachst und denkst, hey, wir alle haben es doch eigentlich selbst in der Hand. Und ja, das bringt oder das benötigt Veränderung. Veränderung braucht Veränderung. Aber vielleicht, um dir nochmal ein bisschen Hoffnung zu geben, neben all diesen Tipps und Strategien, die wir hier besprochen haben, es zahlt sich langfristig aus. Und im Investieren gibt, ich habe es auch heute schon mehrmals gesagt, ich sage das immer wieder, weil es ein schöner oder weil es einfach das sehr leicht verdeutlicht, der Return on Investment beziehungsweise passives Einkommen. Furchtbares Wort, vielleicht hast du es schon mal gehört. Was aber, wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, es gibt passive Fitness. Und die habe ich mir erarbeitet mit jedem einzelnen Workout. Natürlich trainiere ich heute noch. Natürlich liebe ich das Krafttraining noch immer. Natürlich versuche ich noch immer besser zu werden. Aber heute ist es so leicht wie noch niemals zuvor für mich schlank und definiert zu sein. Und ich musste mir erst vor kurzem wieder die ein oder andere Ohrfeige abholen, weil ich im Grunde rumgejammert habe. Ich war krank, ich habe das große Zeh bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Form ist wieder komplett weg. Und es ist auch schwer gewesen. Ich bin wirklich raus gewesen. Und ich muss mich auch immer noch zurückkämpfen. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Und für mich ist es genauso schwer. Ich habe genauso schlechte Tage. Ich habe genauso Tage, an denen es bei mir nicht läuft, an denen ich Rückschritte mache und an denen ich auch mal in ein Loch falle, auch mental gesehen. Aber ich bin heute, selbst nach 4 Wochen kompletter Pause, krankheitsbedingter Abstinenz, mentalen Downs und all diese ganzen Geschichten, in einer deutlich besseren Form als vor 7 bis 8 Jahren. Trotz 4 Wochen überhaupt keinem Training, Grippe und dem großen Zeh. Weil ich mehr Muskulatur aufgebaut habe. Und für meinen Körper ist es heute umso leichter, schlanker zu sein und zu bleiben und athletisch auszusehen, aber auch athletisch zu sein. Es zahlt sich aus. Geh den Weg bis zum Schluss. Es wird niemals ganz leicht sein, aber es wird immer leichter und leichter und leichter und noch leichter. Und besonders immer dann, wenn du den Fokus auf die Dinge legst, die sich wirklich lohnen. Das war meine Mission für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen diese Geister aus deinem Kopf vertreiben, die dir eventuell noch einflüstern, dass du einen langsamen Stoffwechsel hättest oder dass es so etwas geben könnte und dich ein bisschen dahin gepusht, geschoben zu all diesen Maßnahmen, die wirklich effektiv sind. Und je mehr du von diesen effektiven Maßnahmen umsetzt, desto schneller wird tatsächlich dein Stoffwechsel sein, desto leichter wirst du schlanker bleiben können und desto mehr Erfolg wirst du auf deiner Fitnessreise haben. Das wünsche ich mir für dich in diesem Sinne. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, gesund und munter, bisschen anaboler, ein bisschen definierter und mit ein bisschen mehr Muskelmasse. Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir tatsächlich auch für mich. Und in diesem Sinne, bleib gesund und munter, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Seat.
Hey Athlet, hier ist Seat nochmal. Kleiner Hinweis, wenn du mehr davon möchtest und direkt mit mir, meinem Team und 1000 weiteren Athleten durchziehen möchtest, stehen dir aktuell die Türen mit der 90-Tages-Challenge wieder offen auf www.90tage.de und ich wäre mehr als froh, dich hier über die nächsten 12 Wochen zu deiner Traumfigur begleiten zu dürfen. Ansonsten freue ich mich auch wahnsinnig über eine kleine Bestellung deinerseits auf quantumleapfitness.de oder aber über eine Bewertung zu diesem Podcast, denn genau davon lebt unsere Arbeit und dann gibt es uns auch tatsächlich noch im Morgen. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Mal dein Seat.